Ernst-Dieter Lantermann. Die radikalisierte Gesellschaft. Von der Logik des Fanatismus. Der moderne Mensch ist ein spannendes Wesen. Er lebt mittlerweile zu gleichen Teilen in virtuellen wie in realen Welten, ist Einzelgänger und Mitläufer zugleich und ist oftmals gemeinsam allein. Viele Menschen ziehen sich zusehends aus der Gesellschaft zurück und suchen Bestätigung auf Online-Plattformen, in Dating-Apps oder in der Isolation des nächstgelegenen Fitnessstudios. Schlimmer noch, wenn sie sich aus Ratlosigkeit irgendwann in den Fängen politisch radikaler Vereinigungen oder fremdenfeindlicher Gruppierungen wiederfinden. Was hat es mit dieser Auseinanderbewegung der Gesellschaft auf sich? Obwohl sich diese Aufspaltungen inhaltlich zunächst völlig unabhängig voneinander gestalten, gibt es jedoch einen gemeinsamen Nenner: Unsicherheit. Jene wird durch unterschiedlichste individuelle Erfahrungen, Ängste und Hindernisse hervorgerufen, kann sich jedoch mit rasender Geschwindigkeit in einem Individuum manifestieren und es dazu bringen, sich mit radikalen Lebensweisen von diesen Problemen abzulenken. Diese aufklärenden Blinks beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Unsicherheit auf unser Dasein und ihrer mannigfaltigen Konsequenzen auf unseren Lebensstil. Blink Nummer 1. Radikalisierung dient der Flucht vor Unsicherheit und Angst. Digitalisierung, Flüchtlingskrise, künstliche Intelligenz, Klimawandel, politischer Extremismus. Die Nachrichten quellen über vor angsteinflößenden Prognosen einer unsicheren, gefährlichen und dunklen Zukunft. Uns wird der Eindruck einer scheinbar unkontrollierbaren Welt vermittelt. Und einige Personen halten diese emotionale Unsicherheit nicht mehr aus. Letztendlich ist keiner vor Verunsicherung und Zukunftsangst sicher. Alt oder jung, arm oder reich, blond oder brünett. Alle kommen ins Schwitzen, wenn sich ihre vertrauten Lebensumstände zu verändern drohen. So hat der Kindergärtner ebenso große Angst, seinen Job zu verlieren, wie die Spitzenärztin. Die Furcht vor sozialem Abstieg, Verlust der Lebensgrundlage und potenzieller Absturz in die Altersarmut nagen unterbewusst am Nervenkostüm eines jeden. Diese Sorgen sind der unbeschönigende Spiegel einer einzigen Wahrheit. Das Vertrauen in die vormals gefestigten Lebensstrukturen ist offenbar nicht so groß wie geglaubt. Grundverschieden sind jedoch die Wege und Strategien, mit dieser Misere umzugehen. Sieht man den Umsturz der bisherigen Lebensumstände als Chance für einen lehrreichen Neuanfang oder als risikoreiche Vorlage zum lebenslangen Scheitern? Hier kommen radikale Gruppierungen ins Spiel. In Zeiten größter Unsicherheit bieten sie einen scheinbar behüteten Rückzugsort. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, auf welche Art und Weise sich die Gruppe von der Restgesellschaft abspaltet. Seien es Hardcore-Veganer, Fitness-Junkies, fernsehsüchtige Stubenhocker oder desillusionierte Pegida-Anhänger. Ihre radikalen Lebensweisen lassen sich auf ein gemeinsames psychologisches Grundkonstrukt zurückführen. Das menschliche Grundbedürfnis nach Kontrollierbarkeit und Sicherheit. Wird dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt, sucht der Mensch instinktiv nach neuen Quellen, die ihm sein Sicherheitsgefühl zurückgeben sollen. Hierbei geht es in erster Linie nicht darum, wirkliche Sicherheit herzustellen. Es reicht ein illusorischer Fluchtweg aus der vermeintlichen Unsicherheit. Im Extremfall führt dieser Radikalisierungsprozess zu Fanatismus, also grenzenlosen Hass auf alles, was das eigene Sicherheitsgefühl angreifen könnte. Blink Nummer 2. Unsicherheit ist die Folge einer übermäßig emotionalen Denkweise. Die meisten Menschen benutzen die Worte Unsicherheit und Ungewissheit in ihrem täglichen Sprachgebrauch synonym, doch sie sind Ergebnisse zweier vollkommen unterschiedlicher Denkweisen: dem kalten und dem heißen Denken. Beim kalten Denken werden eingehende Informationen im Gehirn analytisch abgewogen und genau bewertet, wohingegen die Informationsverarbeitung beim heißen Denken schnell und spontan verläuft. Ungewissheit ist nun das Ergebnis einer kalten Denkweise. Wir setzen uns sachlich und im Detail mit einem Problem auseinander, finden aber einfach keine Lösung dafür. Das ist ärgerlich, aber nicht weiter schlimm. Wir verbleiben ganz emotionslos ungewiss. Wenn wir jedoch heiß denken, werden Informationen ganzheitlich verarbeitet und nicht Schritt für Schritt. Das hat Unsicherheit zur Folge. Wir deuten bedrohliche Zustände jeglicher Art vorschnell als Angriff auf unsere Person oder Lebensweise, was dazu führt, dass wir unüberlegt emotional reagieren, zum Beispiel mit Wut oder übermäßiger Angst. Bei Unsicherheit verlieren wir also kurzerhand den Überblick über die Gesamtsituation. Das beweisen auch psychologische Studien Lantermanns. Eine Studie mit Landwirten aus den 90er Jahren zeigte eindrucksvoll, dass es einen großen Unterschied macht, ob man eher ein heißer oder kalter Denker ist. Dafür sollte eine Gruppe Landwirte über Jahre einen digitalen Hof am Computer bewirtschaften. Jener wurde von den Forschern ohne Vorankündigung manipuliert, zum Beispiel indem Schädlinge die digitalen Dinkelfelder befielen oder unerwartete Krankheiten über die Computerkühe hereinbrachen. Anhand der intuitiven Reaktionen der Bauern wurde gemessen, welches Verhalten zur langfristigen Erhaltung des Hofes führte. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Wirte, die ihre Strategien nüchtern und flexibel an die jeweilige Situation anpassen konnten, verspürten zwar Ungewissheit, ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Ihre Höfe konnten die Krisen überstehen. Die heißdenkenden Bauern jedoch reagierten übereilig und gerieten bei jedem neu auftretenden Problem in Panik. So verloren sie den Überblick und sahen ihre datenbasierten Höfe untergehen. Wir sehen, dass unser individueller Umgang mit fremden oder überraschenden Situationen eine schwerwiegende Rolle für unsere Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit spielt. Welche Persönlichkeitsmerkmale entscheiden aber darüber, ob ich eher kalt oder heiß denke? Blink Nummer 3. Unser Selbstwertgefühl entscheidet darüber, wie wir mit ungewissen Situationen umgehen. Laut Abraham Maslow, einem der einflussreichsten Verhaltenspsychologen des 20. Jahrhunderts, ist der Wunsch nach Sicherheit eines der fundamentalsten menschlichen Bedürfnisse neben Nahrung, Wärme und Schlaf. Wie viel Sicherheit jemand bedarf, hängt jedoch von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen ab. Es gibt zwei große Persönlichkeitsmerkmale, die bestimmen, wie bedürftig ein Individuum nach Sicherheit und Kontrolle ist. Personen mit einem starken Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit sind in ihrer Art und Kommunikation tunlichst genau und vermeiden jegliche Art von Unklarheit. Sie sträuben sich, ihr eigenes Wissen in Frage zu stellen und müssen Situationen im Voraus durchplanen können. Menschen mit einer Vorliebe für erregende Ungewissheit hingegen lieben Nervenkitzel. Sie suchen stets nach neuen Abenteuern, anhand derer sie ihre Fähigkeiten testen und erweitern können. Diese beiden Merkmale entscheiden, wie wir mit Unsicherheit und Kontrolllosigkeit umgehen, da sie eng mit unserem Selbstkonzept verknüpft sind. Das Selbstkonzept ist so etwas wie ein Dachboden, auf dem all unsere Erfahrungen und Selbstreflexionen gelagert sind und dient somit als Grundlage für unser Selbstbild. Wenn in deinem Selbstkonzept nun gespeichert ist, dass ungewisse Situationen dir in der Vergangenheit nur Pech beschert haben, tendierst du sicherlich eher zu kognitiver Geschlossenheit. Deine beste Freundin hingegen verfügt vielleicht über ein stabileres Selbstwertgefühl, das heißt, sie akzeptiert offen ihre Stärken und Schwächen und stürzt sich Hals über Kopf in ungewisse Situationen, da sie diese als Chance betrachtet. Wie kann man aber nun sein Selbstwertgefühl aufputschen oder wenigstens stabil halten? Sogenannte Ressourcen können uns dabei helfen. Unterscheiden wir hier zwischen inneren Ressourcen wie Charaktermerkmalen oder Talenten und äußeren Ressourcen wie Reichtum oder Bildung. Damit wir auch unsicheren Situationen trotzen können, müssen die inneren und äußeren Ressourcen ausbalanciert sein. Es ist nutzlos, viel Geld zu haben, dafür aber keine Hobbys, in denen man aufgehen kann. Oder andersherum, wenn man nur so vor Selbstbewusstsein strotzt, aber oftmals ahnungslos über Dinge ist, die um einen herum geschehen. Apropos Ahnungslosigkeit. Was hat das jetzt alles mit Abschottung von der Gesellschaft zu tun? Blink Nummer 4. Starre Glaubenssätze spalten unsere Gesellschaft. Egal, ob wir es mit treuen Gläubigen, fanatischen Veganern oder Extremsportlern zu tun haben, in einer radikalisierten Gesellschaft führt alles, was sich von der Norm abheben will, zu einer gesellschaftlichen Spaltung. So eben auch bestimmte Lebensweisen. Du möchtest als gesund, attraktiv und fit wahrgenommen werden? Zieh dir einfach die neuesten Sportklamotten an, lass dich regelmäßig im Fitnessstudio um die Ecke blicken und besorge dir am besten noch etliche Nahrungsergänzungsmittel. Das öffentliche Aufrechterhalten einer solchen Lebensweise ist ein modernes Mittel der Selbstdarstellung und fördert den eigenen Selbstwert. Eine weitere Quelle der vermeintlich unverfälschten Bestätigung für jeden Fitnessfanatiker ist die Selbstvermessung. So zeichnen Fitness-Tracker wie die Apple Watch deine körperliche Verfassung und sportliche Leistung auf und stabilisieren somit deine Selbstsicherheit. Die Zahlen, die dir tagtäglich von deinem Device ausgespuckt werden, sind ein handfester Beweis für deine gesunde Lebensweise. Einziger Nachteil? Intuition und Bauchgefühl gehen nahezu verloren. Dabei sind sie essentiell für ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber auch das radikale Vertreten eines bestimmten Ernährungsstils kann zu Radikalisierung und Abspaltung führen, so zum Beispiel im Falle von extremem Veganismus. Bei dieser Ernährungsweise verzichten ihre Anhänger komplett auf tierische Produkte, zum Schutz der Tiere, um den CO2-Ausstoß zu verringern und ein moralisches Leben zu führen. Allein im Jahr 2014 bekannten sich schon 900.000 Deutsche zum Veganismus, Tendenz steigend. Eigentlich nicht schlimm, oder? Das Problem ist, dass eine gesunde oder ethische Lebensweise hier oftmals nicht für ihren wahren Zweck genutzt wird, in diesem Falle gesund und ethisch integer zu sein, sondern um einem Trend zu folgen und sich eine stabile soziale Identität zu schaffen. Das fördert eine voranschreitende Radikalisierung unserer Gesellschaft. Wenn wir diesen Trend stoppen wollen, ist es wichtig zu lernen, mit unklaren Situationen besser umzugehen, radikale Maßnahmen zu vermeiden und unser Selbstwertgefühl auf unradikale Weise zu fördern. Diese Form eines radikalen Lebensstils schaden allerdings erst einmal keiner Menschenseele. Noch viel schlimmere Folgen von sozialer Unsicherheit lernen wir im nächsten Blink kennen. Link Nummer 5. Fremdenhass entsteht durch Unsicherheit, kann aber nicht deren Ursachen überwinden. Eine weit verbreitete und alarmierende Form der Radikalisierung ist die Fremdenfeindlichkeit, das heißt die feindselige Haltung gegenüber Migranten, Ausländern, Geflüchteten und Neuankömmlingen. Wie kommt es, dass Menschen beginnen, andere allein für ihr Anderssein zu hassen? Ein maßgeblicher Faktor für die Entstehung von Fremdenhass sind die äußeren Lebensumstände der Hassenden. Wenn jemand zum Beispiel in prekären Verhältnissen sowie ständiger Angst um Bleibe und Einkommen lebt, fängt er an, alles zu hassen, was seine Situation noch instabiler machen könnte, und gibt leichtgläubig Migranten und Zugezogenen die Schuld. Lantermann hat mehrere gesellschaftliche Gruppierungen identifiziert, die zu einer zugespitzten politischen Haltung neigen. Eine von ihnen nennt er die Beleidigten. Sie leben in Armut, haben meist keinen hohen Bildungsabschluss und somit auch keine hohen Erwartungen an die eigene Zukunft. Sie sind unglücklich, hoffnungslos und vor allem hilflos. Verantwortlich für diese Misere machen sie die Gesellschaft, Politik oder eben Ausländer. Wenn die Beleidigten nun glauben, dass die Zugezogenen ein bisschen zu viel vom sozialen Kuchen abbekommen, beginnt der Fremdenhass. Dabei machen sie jedoch einen ganz entscheidenden Fehler. Fremdenfeindlichkeit hilft in keinster Weise, die Ursachen für ihre Unsicherheit wirklich zu bekämpfen, wirkt aber als Betäubungsmittel. Einerseits liefert der Fremdenhass Orientierung, das heißt, die Fremden werden nicht als Individuen, sondern als typische Repräsentanten von unbekannten Eindringlingen angesehen. So schert man alle Fremden über einen Kamm und kann ihnen alle schlechten Attribute zuschreiben und seinen eigenen Status dadurch aufwerten. Andererseits verstehen sich Fremdenfeindliche, Pegida-Anhänger und Co. als anständige und besorgte Bürger, die Sicherheit in ihrem Land herstellen wollen. Dass die Gefahr gar nicht von außen kommt, blenden sie aus. Die klare Trennung zwischen uns und denen dient ihnen als simples und schnelles Hilfsmittel zu einem Gefühl sozialer Sicherheit. Durch die Betäubung der Fremdenfeindlichkeit vergessen diese Personen vollkommen, nach den wahren Wurzeln ihrer Unzufriedenheit und Verunsicherung zu suchen, der Schere zwischen Arm und Reich. Link Nummer 6. Gated Communities fördern das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft und stärken somit Fremdenfeindlichkeit. Großstädte leben von kultureller Vielfalt. Die unterschiedlichsten Menschen leben hier Tür an Tür, doch einigen von ihnen bereitet das Unbehagen. So neigen besonders reiche Menschen dazu, sich in sogenannten Gated Communities zu verschanzen, einem scheinbar sicheren Hafen inmitten der unruhigen Großstadtbrandung. Sogenannte Gated Communities, geschlossene Wohnkomplexe, verband man im deutschsprachigen Raum bis vor wenigen Jahren hauptsächlich mit den USA oder Südafrika, wo reiche Weiße in solchen abgeschirmten Wohnanlagen hausen, um sich selbst von der restlichen Gesellschaft abzuheben. Als erste deutsche Gated Community hat sich die 3 Hektar große Arcadia in Potsdam etabliert. Sie ist mit einem Eisenzaun, Kameras und Bewegungsmeldern ausgestattet und soll so ihre Bewohner vor Eindringlingen schützen. Etliche Sozialwissenschaftler fanden heraus, dass die Anzahl solcher Komplexe steigt, je größer die sichtbare und öffentlich diskutierte Kluft zwischen Arm und Reich in der betreffenden Region ist. Denn so erhalten gut betuchte Menschen das Gefühl, sie müssen ihr Hab und Gut vor den Armen schützen. Die Flucht der verunsicherten Elite in eine eingezäunte Behausung bietet ihnen eine verlockende Kombination aus urbanem Lebensgefühl und Sicherheit. Leider ist dieses Verhalten zu kurz gedacht und verstärkt genau das, wovor die Reichen flüchten wollen. Neid, Kriminalität, Gewalt und Vandalismus. Zum einen halten die Mauern und Zäune Einbrecher keineswegs davon ab, gerade solche Wohnkomplexe zu plündern. Schließlich wird das Bild vermittelt, dass es gerade dort etwas zu holen gibt. Zum anderen steigen Wut und Abneigung alteingesessener Bürger gegen die Zugemauerten, wenn eine neue Community in ihrem Viertel erbaut wird. Die reichen Nachbarn nehmen nämlich allzu gern am urbanen Leben teil, geben der Gesellschaft durch ihre soziale Abwendung aber nichts zurück. Die Vorbehalte zwischen Arm und Reich steigen. Und während die Reichen sich immer weiter abschotten, suchen die Armen nach einem Ventil für ihren Frust. Ein Teufelskreis, der Ungerechtigkeit und letztlich Fremdenhass hervorruft. Das waren die Blinks zu Die radikalisierte Gesellschaft von Ernst Dieter Lantermann. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass unsere Gesellschaft sich zusehends in immer mehr radikale Gruppierungen aufspaltet. In den meisten Fällen sind ihre Anhänger getrieben von Unsicherheit und Zukunftsangst. Durch einen radikalen Lebensstil versuchen sie, sich von ihren Problemen abzulenken und suchen die Schuld bei den anderen. Wir sollten unsere Mitmenschen auf ihr radikales Verhalten aufmerksam machen und sie dabei unterstützen, ihre Ängste zu akzeptieren und friedlichere Lösungswege zu finden. Und hier noch einen Tipp, den du so konkret in deinem Alltag umsetzen kannst. Sei dir deiner eigenen Unsicherheit bewusst. Auch du fühlst dich sicherlich mal unsicher und möchtest aus unangenehmen Situationen fliehen. Atme nächstes Mal einfach tief durch und frag dich, was die konkreten Gründe für deine Unsicherheit sind. Arbeite stets an dir und gib Radikalität keine Chance. Verstehst du jetzt die Ursprünge von Radikalität? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Solltest du trotzdem unsicher sein, ob du zufrieden bist, sag uns gerne Bescheid unter remember@blinkist.com.